AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, 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 AI.
Das so ungefähr war die Zusammenfassung der Google I.O. Developer-Konferenz vor einigen Wochen. Und wenn man die Microsoft Build, die letzte Woche stattgefunden hat, zusammenfassen müsste, dann klingt das ungefähr so. Copilot, Copilot.
Copilot, Copilot. Copilot,
Copilot.
Copilot,
Copilot. Copilot in Windows.
Copilot.
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 Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Malte, brauche ich dich noch oder hast du dich schon durch eine AI ersetzt? Wann bekomme ich Chat-Malte mit Sprachausgabe?
Ja, noch ist es nicht so weit und leider, und wir werden ja gleich über Copilot for Windows auch ein bisschen sprechen. Ich bin ja auf dem Mac, ne? Kein Copilot for me. Schauen wir mal, wann man mich dann durch einen Copilot ersetzen kann, aber im Bereich der Softwareentwicklung hat es schon angefangen. Wir haben ja auch bereits über GitHub Copilot und Copilot X gesprochen, aber jetzt gibt es noch viel mehr Copilots und da sprechen wir heute auch im Rahmen der Microsoft Build drüber. Und von daher freue ich mich, dass ich heute ein Microsoft-Ansprechpartner hier in diesem Podcast dabei habe, weil ich hatte nämlich tatsächlich gar keine Zeit, mir bisher die Sessions der Microsoft Build anzuschauen. Ich habe mitgekriegt, dass es um ganz viel Copilot, Copilot, Copilot ging, aber im Detail, da bin ich gespannt, was da deine Highlights sind. Ich habe auch ein paar Themen, so aus meiner Perspektive, was für mich relevant ist und mit dem ich mich auch auseinandersetze in meinem beruflichen Alltag, aber dazu dann später mehr.
Genau, ihr merkt schon, es ist Konferenz-Season, ne? Wie gerade gesagt, vor ein paar Wochen Google I.O., letzte Woche die Microsoft Build, das ist so die Haus- und Hof-Developer-Konferenz von Microsoft. Heute Abend Apple mit der Worldwide Developer Conference. Da wird ja auch mit großer Spannung erwartet, für welche neuen Plattformen wir da in Zukunft programmieren dürfen. Stellen Sie die Brille vor, stellen Sie die Brille nicht vor. Wir haben es schon so ein bisschen angeteasert, irgendwie Develop for New Worlds haben sie, glaube ich, geschrieben. Also es ist Konferenz-Season und da Microsoft und ich ja beide, im Microsoft-Kosmos unterwegs sind, ist uns da die Build eigentlich immer so die relativ nahe Konferenz und wir dachten, das ist so eine perfekte Gelegenheit, das Sommerloch zu füllen, wenn man da einfach mit euch gemeinsam mal über die Highlights durchgeht. Auch Disclaimer, ich habe noch lange nicht alle Sessions geschaut, das kommt noch. Ich habe mir aber die ganzen News angeguckt, ich habe mir ein paar Sessions angeguckt, ich habe mir die Keynotes angeschaut und ich wusste auch so ein bisschen vorher, was announced wird, zumindest so für die Dev-Themen, die ich in meinem beruflichen Alltag brauche und spannend finde. Wer sich alle News angucken will und sagt, ich brauche diesen Podcast nicht, lass die zweimal labern, ich scroll selber durch die News, dann fällt mir das natürlich sehr schade. Aber wir haben unten in der Videobeschreibung das Book of News, nennt Microsoft das, verlinkt. Da findet man alle Announcements, die auf der Microsoft Build gemacht wurden. Wir würden uns heute hier so ein bisschen auf die fokussieren, die für diesen Podcast relevant sind und vor allem für euch, also als die Audience von unserem Podcast interessant sind, nämlich alles, was so Developer-Themen sind, denn neben ganz, 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 ganz viel Copilots überall, wo überall, können wir gleich nochmal drüber quatschen, es sind noch ganz viele Dinge im Bereich Machine Learning, AI und so weiter vorgestellt worden, die würden wir dann heute hier nur am Rande mal touchen.
Und wer sich das Book of News anschaut, wird sehen, sehr umfangreich. Wer es ein bisschen kompakter haben möchte, hat auch noch die Gelegenheit, einfach bei dir, Robin Manuel, auf den Blog zu gehen. Du hast ja auch nochmal die Highlights zusammengefasst, zumindest deine Highlights, sogar mit Links auf die Announcements und die Sessions, finde ich sehr praktisch. Hat mir zumindest geholfen, einen guten Überblick zu bekommen, was auf der Build vorgestellt wurde. Und mit dem direkten Link zu den Sessions, das ist auf jeden Fall super praktisch. Und das nutzen wir auch so ein bisschen, um uns ein bisschen zu orientieren, jetzt hier in diesem Podcast, um die verschiedenen Themen anzusprechen, zu schauen, was sind da unsere Highlights, was sind für uns die wichtigsten Themen der Build 2023.
Genau, dann steigen wir doch mal ein. Ihr habt es ja schon gehört, Copilot. Ich bin mal gespannt, wie oft wir dieses Wort noch sagen im Laufe des Podcasts. Nicht nur in der IDE, da kennt man es ja. Treue Hörerinnen und Hörer wissen ja, mit GitHub Copilot und auch GitHub Copilot X sind quasi Code-Software, also Code-First-Developer schon lange in dem Genuss, dass sie da irgendwie einen digitalen Assistenten bekommen haben. Jetzt hat Microsoft gedacht, Copilot ist so ein cooles Wort. Das weiten wir in alles aus und haben diese AI-basierten Auto-Completions und Smart-Chats quasi auch für Windows vorgestellt, für Office, für die Dynamics-Plattform, also für Customer Relation Management, für die Power-Plattform, was auch spannend ist. Power-Plattform ist so ein bisschen die ganzen No-Code- oder Low-Code-Tools von Microsoft zusammengefasst und in diversen Machine-Learning-Angeboten und auch in dem neu vorgestellten Microsoft Fabric findet sich Copilot. Und was Microsoft damit eigentlich immer meint, ist eben ein smarter, AI-basierter digitaler Assistent, mit dem man in der Regel per Chat kommuniziert. Und ich glaube, am greifbarsten wird das sowas in Windows oder Office sein, wo ich halt wirklich so ein bisschen das Comeback von Clippy feiern kann, wer das noch kennt, und wieder ein kleines Helferlein an meiner Seite habe.
Und was auch ganz spannend ist, halt die Integration von verschiedenen KI-Diensten, die Microsoft schon vorgestellt hat, innerhalb anderer Dienste. Es wurde auch vorgestellt, Bing Chat gab es ja bisher schon in Kooperation mit OpenAI. Jetzt kommt auch die Bing-Suche in OpenAI und den Chat dort rein. Also Microsoft integriert sich da auch ganz stark in andere Plattformen. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, die wir als Developer haben, wenn wir auf solche AI-Services zurückgreifen, diese dann auch in unsere eigenen Dienste zu integrieren. Und ich glaube, da wird es ganz spannend, so jenseits dieser Keynote-Announcements, wo es einfach nur um teilweise Produktvorstellung geht, einfach mal zu schauen, was bedeutet das für mich als Developer und was kann ich da auch rausziehen für meine Anwendung, weil gerade solche APIs im Bereich KI und auch solche Umgebungen, um auf solchen AI-basierten Algorithmen eigene Dienste aufzubauen oder die eigenen Dienste zu erweitern, sind natürlich extrem spannend. Dann lass uns jetzt direkt mal in den Bereich so Tooling für Developer einsteigen vielleicht.
Genau, und da gibt es eine ganz spannende Sache, die an das anknüpft, was du gerade gesagt hast, denn es geht nicht nur darum, dass wir als Anwender jetzt überall diese ganzen Assistenten nutzen können, sondern Microsoft hat gleichzeitig für dieser Konferenz nicht nur gesagt, guck mal, wir haben hier gerade 35 Copilots gebaut und auch ein Framework angekündigt oder beziehungsweise nicht nur angekündigt, sondern vorgestellt, ein Open-Source-Framework, mit dem sie diese ganzen Copilots gebaut haben. Und das nennt sich Semantic Kernel und das ist im Prinzip ein SDK, ein Development-Kit für verschiedenste Programmiersprachen, mit denen man AI-Modelle integrieren kann und chatbasierte Experiences in die eigene Anwendung einbauen kann. Das ist relativ cool, wie gesagt, es ist komplett Open Source und man verbindet sich im Prinzip gegen irgendein AI-Model. Das heißt, entweder ich kann mir bei OpenAI selber zum Beispiel einen Account zulegen, dann kriege ich dann einen API-Key und dann läuft das eben gegen meine Instanz. Azure bietet mittlerweile auch eine private Instanz von diversen OpenAI-Modellen an. Also wenn ich nicht möchte, dass mit meinen Daten das offizielle Modell befüttert wird, kann ich auch das da reinbinden. Und das ist deswegen notwendig, weil wenn ich mit AI oder gerade so chatbasiert oder so conversational AI heißt es ja oft, arbeite, dann muss ich ein bisschen anders denken. Ich muss nämlich eher, also ich glaube, wenn man normal Code schreibt, dann macht man sich viele Gedanken über den Weg zur Lösung hin. Also wie habe ich einen möglichst smarten Algorithmus oder Ablauf, um zu einem gewissen Ergebnis zu kommen. Und wenn ich jetzt aber AIs wie ChatGPT zum Beispiel oder meine eigene Variante davon in meine Entwicklung einfließen lasse, muss ich etwas umdenken. Dann denke ich nämlich eher lösungsorientiert. Wie beschreibe ich der AI möglichst genau, was für eine Lösung ich denn haben möchte? Also wie gebe ich denn möglichst, also Prompt Engineering ist hier das Stichwort. Wahrscheinlich auch das neue Unwort des Jahres in der IT-Branche. Aber dahin geht es so ein bisschen. Und das ist ein Framework, was mir das eben abnimmt. Denn wer, ne, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, aber ChatGPT, also chatbasierte Eingabe und Ausgabe gegen GPT-4, das Modell von OpenAI, hat eigentlich gar nicht viel mit Chat zu tun. Also das GPT-4 kann kein Chat, sondern was dieses Chat eigentlich immer nur ist, ist, ich schreibe einen Satz, ich kriege eine Antwort und neben, wo ich den zweiten Satz schreibe, wird im Hintergrund automatisch in den Prompt meine vorherige Frage und die vorherige Antwort von dem Modell wieder mit reingefüttert, damit das Modell halt weiß, ah, okay, ich kriege ein bisschen mehr Kontext gerade und kann dann eine bessere Antwort generieren. Weil dieses Modell, weil diese Anfragen gegen das Modell sind immer nur eine Eingabe, eine Ausgabe, es gibt keine Historie und gar nichts. Das muss, also alles, alle Informationen, auch vergangene Konversationen mit diesem Modell, müssen halt in diesem Prompt sein. Und dafür gibt es jetzt ein Open-Source-Framework und das heißt Semantic Kernel und das ist unter anderem angekündigt worden.
Und ein ganz wichtiges Wort, was du gerade auch genannt hast, ist das Wort Kontext, weil innerhalb dieses Prompts muss ich natürlich auch den Kontext liefern. Und du hast gerade gesagt, ich beschreibe nicht den Weg zur Lösung, sondern ich beschreibe, welche Lösung ich haben will und ich liefere alle Informationen, die die künstliche Intelligenz braucht, um die Lösung zu liefern. Und von daher ist es einfach ganz spannend auch zu sehen, wie Microsoft diese Copilots gebaut hat, welche Informationen dort als Kontext reinfließen. Und natürlich hat Microsoft in diesem ganzen Office 365-Kontext extrem viele Informationen. An welchen Dokumenten arbeitest du? Mit wem arbeitest du? Was sind so deine Informationen, die du irgendwie im Kalender hast, dein ganzer Graph im Unternehmen. Das heißt, Microsoft hat theoretisch extrem viele Informationen zur Verfügung, die sie dort einspeisen können, die der AI ermöglichen, super gute Vorschläge zu liefern. Und genau das muss ich natürlich auch tun, wenn ich künstliche Intelligenz und diese Large Language Models in meine eigenen Applikationen einbaue. Ich muss entscheiden, was sind die Informationen, die ich reinliefern muss, zusätzlich gegebenenfalls zu User Input, damit die künstliche Intelligenz am Ende die Lösung liefert, die ich brauche oder eine bestmögliche Lösung liefert. Und dafür sind natürlich solche Frameworks extrem praktisch, um halt dort auch das Ganze zusammenzustellen. Und das Ganze ist natürlich auch etwas, wo ich ein gewisses Wissen haben muss, aber da helfen mir nicht nur solche Frameworks, auch solche Dienste wie diese OpenAI-Services, die ich halt auch aus der Cloud konsumieren kann.
Genau. Was ist noch vorgestellt worden? Ich glaube, wenn man so ein bisschen so sich die Developer-Tools erstmal anguckt, bevor wir gleich so Richtung Cloud-Announcement geht, eine Sache, die ich sehr, sehr spannend fand, waren Azure Deployment Environments. Und das ist was sich viele von uns vielleicht in der Vergangenheit schon mal selber gebaut haben, ich inklusive. Nämlich, was ist es? Eine kurzlebige Umgebung in der Cloud, gegen die ich ein Deployment von mir testen kann. Und zwar also durch das ganz klassische Szenario ist, jemand macht einen Pull-Request und ich möchte diese Änderung kurz testen und kann das aber nicht im Rahmen von irgendwelchen Unit- oder Integration-Tests abbilden, sondern ich muss die Änderung mal kurz irgendwo in einer Umgebung deployen, um dann End-to-End-Tests oder User-Acceptance-Tests oder was auch immer dagegen abzufeuern oder einfach zu sehen, ob es funktioniert. Und da gibt es jetzt eine ganz coole Technologie, das ist eine isolierte Umgebung, da kann ich Infrastructure as Code in einem bestimmten Format hinterlegen. Ich glaube, es wird auch zumindest in der Preview gerade Terraform unterstützt. Dass ich sage einfach, Azure, pass auf, wenn hier ein Pull-Request gestellt wird, dann deploy mir bitte das und das. Also bitte zieh mir die und die Services hoch, deploy da meine Anwendung drauf oder meine Code-Changes. Und wenn dieser Pull-Request dann durch ist, dann reißt mir das Ganze wieder ab. Also kurzlebige On-Demand-Infrastruktur, natürlich gerade für so kleine Reviews oder, weiß ich nicht, Entwickler oder Entwicklerin möchten lokale Änderungen mal eben kurz testen. Für solche Dinge relativ cool als isolierte Umgebung.
Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ich glaube, ein ganz großes Announcement auch so ein bisschen für meinen Berufsalltag war die Public Preview für GitHub Advanced Security für Azure DevOps. Wieder so ein super langer Microsoft Product Name. Ich glaube, länger ging es in diesem Fall kaum noch. aber was das Ganze letzten Endes bedeutet, ist, dass einige der Security-Funktionalitäten, die in GitHub seit einigen Jahren zur Verfügung stehen, nun auch für Azure DevOps verfügbar gemacht werden. Es betrifft insbesondere das Thema Secret Scanning inklusive Push Protection, um zu verhindern, dass ich Secrets in meinen Repositories habe oder neue Secrets in meine Repository pushe. Dazu gehört das Thema Supply Chain Security auf der GitHub-Seite seit vielen Jahren durch Dependerbot sehr präsent, aber bisher auf Azure DevOps-Seite noch eine große Lücke, kommt jetzt mit Advanced Security für Azure DevOps. Und als dritter Bereich natürlich Vulnerability Scanning. Auf GitHub Advanced Security mit CodeQL gibt es das auch seit einigen Jahren und nun auf Basis der gleichen Technologie auch für Developer auf Azure DevOps verfügbar. Wie gesagt, das Announcement auf der Build war die Public Preview. Im Herbst dieses Jahres soll das Ganze dann irgendwann live gehen, dass man es auch einfach kaufen kann. Das Ganze wird entsprechend über eine Azure Subscription nutzungsbasiert abgerechnet. Dementsprechend kann ich da auch klein mit einzelnen Projekten, einzelnen Usern anfangen, aber auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
Genau, haben wir im Podcast natürlich auch schon ziemlich oft besprochen, das ganze Thema Security. Und ich habe auch das Gefühl, das wird wichtiger denn je. Also auch ja, die Dichte der Security Announcements häuft sich und es ist ein sehr viel, ich möchte sagen, prominenteres Thema geworden. Ne? Früher waren so diese ganzen so Security Announcements, die wurden dann irgendwo im stillen Kämmerlein, wurde dann hier und da ein bisschen was verbessert. Heute ist das aber eher so, dass man sich groß auf die Bühne stellt und in der Keynote solche Announcements macht, weil ich glaube, dass das Thema uns alle gerade sehr, sehr stark betrifft und in der Zukunft auch nur noch viel mehr betreffen wird. Also ein bisschen, dass das Security so ein Beiprodukt früher war, was man irgendwo wo irgendwo zwei Haken setzen konnte. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Spätestens mit so Sicherheitslücken wie Log4Shell haben wir es ja gesehen. Haben wir auch eine Folge im Podcast zugemacht. Ja, super wichtiges Thema.
Ja, und das sieht man natürlich auch an diesem Announcement jetzt von Microsoft, die sich entschieden haben, in Azure DevOps eine native Security-Lösung einzubauen und gemerkt haben, warte mal, wir haben ja diese Tochterfirma GitHub, die hatten doch etwas, und dass man dann diese Technologien jetzt verwendet, um das Ganze auch zu übertragen auf Azure DevOps, finde ich sehr spannend, weil es gibt ja ganz viele User von Azure DevOps, die jetzt nicht vorhaben, auf eine andere Plattform, wie zum Beispiel GitHub zu wechseln, wo so etwas nativ zur Verfügung steht. Natürlich kann ich immer Third-Party-Lösungen integrieren. Das ging auch auf Azure DevOps bisher wunderbar. Aber natürlich ist es viel einfacher, wenn ich es nahtlos integriert habe und einfach nur eine Option aktivieren muss, um dann solche Funktionalitäten, insbesondere sowas wie zum Beispiel Secret Scanning, einfach mit einem Klick aktivieren kann und damit halt einfach schon die Sicherheit meiner ganzen Anwendungslandschaft erhöhen kann.
Dann ist eine ganze Menge zum Thema APIs angekündigt worden. Eine Geschichte, die auch eigentlich, ne, ist schon immer so ein bisschen der Kleber zwischen allen möglichen Anwendungen in der Webwelt, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit war und auch irgendwie nicht wegzudenken ist. Und da gibt es eigentlich in jeder Cloud API Gateways. Bei Azure heißen die Azure API Management, wo ich meine APIs eben an einer zentralen Stelle anbinden, pflegen und mit Regeln versehen kann. Und dort ist was angekündigt worden, was zumindest auch bei vielen Gesprächen, die ich mit Kunden habe, ein Painpoint ist, nämlich, dass diese APIs, die im Unternehmen schwirren, oft nicht von anderen Teams genutzt werden. Man spricht hier von API-Katalogisierung oder API-Discoverability. Und das ist so ein bisschen angegriffen worden jetzt mit einem neuen Thema. Es gibt einen neuen Service, der heißt Azure API Center. Und die Idee ist, dass ich dort an einer zentralen Stelle alle APIs, die ich im Unternehmen habe, registriere. Und das müssen nicht APIs sein, die in der Azure Cloud laufen. Es kann auch sein, dass ich andere APIs habe, die vielleicht in anderen Clouds laufen oder die bei mir on-prem laufen. Oder dass ich eine Lizenz abgeschlossen habe für irgendeine Third-Party-API und die möchte ich aber trotzdem zur Verfügung stellen. Die möchte ich registrieren, die möchte ich katalogisieren, die möchte ich auffindbar machen. Das ist vor allem dann spannend, wenn ich sage, wir möchten eine API-driven Kultur in unserem Unternehmen haben. Ich möchte also, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was können sie denn für Datenpunkte anzapfen. Und das ist nicht nur dann spannend, wenn sie Softwareentwickler und Entwicklerinnen sind, sondern das Thema No-Code, Low-Code spielt eine immer größere Rolle in unserer Industrie. Und das heißt, ich kann auch Anwendungen bauen, ohne vielleicht Code zu schreiben. Und diese Anwendungen basieren dann häufig auf grafischen Editoren. Und die müssen natürlich irgendwie wissen, was es für APIs gibt. Und diese APIs müssen natürlich auch dokumentiert und spezifiziert sein, damit sie dazu eben fertige Interfaces für No-Code, Low-Code-Developer generieren können. Das heißt, mit so einem zentralisierten Katalog, so einem API-Center, könnte jetzt eigentlich jeder von meinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen hingehen und sich einen Automatisierungsflow, sowas wie If This Then That oder Zapier, oder es gibt auch von Microsoft selber so eine Lösung, die in die Office-Palette mit eingebunden ist. Und dann kann ich natürlich sagen, hey, pass auf, wenn ich hier einen neuen Kalendereintrag kriege, dann zapf doch mal diese interne API an und hol dir da diese und jene Information und dann schick mir eine E-Mail mit dem und dem oder irgendwas halt. Also für Automationen und für eigene Apps, die quasi jeder und jede in meinem Unternehmen bauen kann und nicht nur die Developer, finde ich das sehr, sehr spannend, die APIs an einer zentralen Stelle zu katalogisieren.
Und um das Thema nochmal aufzunehmen und einfach nochmal das Wort Copilot zu sagen. Es gibt jetzt auch ein Copilot für Power Apps und Power Pages. Das heißt, genau in dieser Low-Code, No-Code-Welt kann ich natürlich auch dann Large Language Models verwenden und einen Chat verwenden, um die Dinge zu erzeugen, die ich benötige. Weil letzten Endes geht es da gar nicht mehr darum, Code zu schreiben, sondern ich muss das Ganze nur noch in einem User-Interface zusammenklicken, und warum dieses Zusammenklicken nicht eine künstliche Intelligenz übergeben, finde ich persönlich extrem spannend. Vielleicht nur das Thema Developer-Tools nochmal abzuschließen. Es wurden natürlich auch nochmal auf der großen Bühne Copilot-Chat vorgestellt und alle Developer, die im Raum waren, haben Zugang bekommen zur Technical Preview. Das Ganze ist natürlich nicht exklusiv für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Build. Jeder und jede kann sich natürlich auch auf die Waitlist setzen lassen. Üblicherweise geht das relativ schnell, dass man da auch zugelassen wird. Aber das war auch nochmal ein kleines Goodie für die Leute, die bei der Build Keynote in Seattle live dabei waren.
Dann wurde eine ganze Menge zu Containertechnologien vorgestellt. Man kann eigentlich fast schon sagen, wenn, also dass irgendwie alles, was Compute ist, heutzutage in Containern läuft und dass das eigentlich das einzige große Thema ist. Das würde ich versuchen, ein bisschen kurz zusammenzufassen. Also Microsoft hat einen eigenen Container Storage vorgestellt, der basiert auf den Disks in Azure. Ja, also, aber das Problem ist, ne, man muss sich mal so ein bisschen vorstellen, ich habe jetzt einen Container, der läuft in einem Cluster, und ein Cluster ist im Prinzip eine Zusammensetzung aus virtuellen Maschinen. Und wenn mein Container jetzt von der einen virtuellen Maschine auf die andere geschoben wird, weil mein Cluster vielleicht hoch oder runter skaliert oder da irgendwelche Aufräumaktionen machen müssen, dann gab es bisher immer ein Problem, nämlich wenn er seinen Storage mitnehmen musste halt quasi die physikalische Festplatte ja von der einen virtuellen Maschine gedetached werden und an die andere wieder attached werden. Und das hat eigentlich ziemlich lange gedauert, weswegen viele Cloud-Native-Developer gar nicht mehr auf Storage von wirklichen Hard-Drives zurückgegriffen haben. Manche Anwendungen brauchen das aber und dafür gibt es jetzt im Prinzip einen neuen Container-Storage, der das Ganze nativ und deutlich schneller managt. Apropos managed, wer Lust auf Container, aber gar keine Lust auf Kubernetes hat, wir haben dazu ja mal eine ganz eigene Folge gemacht, die heißt, muss ich noch Kubernetes lernen? Das ist die Folge 36, wer sich das nochmal nachhören möchte. Für die Leute hat Microsoft eine komplett gemanagte Container-Umgebung im Angebot in ihrer Cloud. Das haben andere Cloud-Anbieter auch. Bei Microsoft heißt das Ding Azure Container Apps und dafür gab es eine ganze Menge neue Updates. Vor allem das ist eine Serverless-Umgebung. Ich kann da jetzt aber mittlerweile auch mir dedizierte Hardware, die ich dann 24/7 habe, bereitstellen lassen. Ich kann Jobs ausführen, also ein bisschen sowas wie Cron-Jobs oder einfach Dinge, die eine gewisse Zeit lang laufen und sich dann automatisch wieder beenden. Und habe da quasi eine ganz coole Umgebung für gemanagte Container, wenn ich eben kein Kubernetes anschauen möchte. Also sollte für euch, wenn ihr euch die Folge nochmal anhört, Folge 36, sollte für euch der Outcome auch sein. Ihr müsst vielleicht gar kein Kubernetes mehr lernen. Da wäre das der Service, den ihr euch anschauen solltet, wenn ihr in der Azure Cloud seid. Wenn ihr allerdings doch Kubernetes nehmen wollt, dann gibt es da eigentlich auch ein paar kleinere Announcements. Ganz cool, Microsoft hat zusammen mit der Kubernetes-Community sich hingesetzt mit den Maintainern und überlegt, hey, wollen wir das Projekt Long-Term Support nicht nochmal anstoßen? Da geht es im Prinzip darum, dass normalerweise alle drei bis vier Monate eine neue Kubernetes-Version erscheint und sich alle Cloud-Anbieter darauf geeinigt haben, dass sie die aktuellste Version -3 Version, glaube ich, unterstützen. Was für Kunden bedeutet, so ein Cluster muss mindestens einmal im Jahr komplett upgedatet werden, um auf einer Supported-Version zu laufen. Während das natürlich eine Security-Best Practice ist, gibt es aber einfach Kunden oder sehr stark regulierte Umgebungen, in denen ist das fast nicht möglich, da im 3-4-Monats-Takt ein Update durchzufahren. Und deswegen hat man sich jetzt eine Kubernetes-Version rausgenommen und das auch gemeinsam mit der Community besprochen, also mit der Kubernetes-Community, nicht mit der Microsoft-Community. Und da gesagt, pass auf, lass uns doch eine Version nehmen, von der wir glauben, dass sie so stabil ist, dass wir die jetzt auf 2 Jahre supporten. Und das hat Microsoft jetzt quasi angekündigt auf der Build, gesagt, okay, wenn ihr auf Kubernetes seid, ich schau mal kurz, ich glaube, welche Version ist denn das? Welche haben sie da genommen? Ich schaue das mal kurz. Finde ich jetzt gerade nicht. Aber findet ihr raus, wenn ihr da auf das Announcement klickt. Dann könnt ihr jetzt quasi auf dieser einen speziellen Version bis zu 2 Jahre bleiben, ohne die abzudaten. Und es bleibt weiterhin supported. Wie gesagt, ist mit der Community abgesprochen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir das auch bei anderen Cloud-Anbietern ziemlich bald sehen werden.
Ansonsten haben wir noch ein paar Erweiterung zu den ganzen Themen NoSQL-Datenbanken, Cosmos DB, da gibt es neue Funktionalitäten, die euch helfen, die Funktionalitäten noch intensiver zu nutzen, gerade was das Thema Scaling betrifft. Es gibt neue Funktionalitäten im Bereich Partition Keys, alles sehr im Detail. Wer Cosmos DB verwendet, sollte sich das auf jeden Fall anschauen, was es da an neuen Möglichkeiten gibt. Was ich aber als letzten Bereich, und das hast du auch in deinem Blog aufgenommen, super spannend finde, ist aus dem Bereich Monitoring das, und das ist, glaube ich, etwas, wo die Community sehr lange darauf gewartet hat, zumindest die Community, die Microsoft Azure verwendet, dass Prometheus in Azure Monitor unterstützt wird. Das war ja etwas, was lange nachgefragt wird, weil Prometheus mittlerweile quasi Standard geworden ist in dem Bereich und das dann in dem nativen Monitoring-Tool von Azure abzubilden, ist natürlich ein großer Vorteil. Das geht jetzt in GA.
Genau, vielleicht kurze Side-Note, Grafana gibt es auch schon managed, also ich kann quasi komplett gemanagt Prometheus und Grafana in Azure beziehen. Und damit ist der Monitoring-Stack auch mehr oder weniger komplett.
Gut, ansonsten lass uns vielleicht noch ganz kurz 1-2 Sessions rausgreifen, die einfach spannend sind, glaube ich, auch für unsere Community. Und da habe ich 2 Sachen, die ich, glaube ich, empfehlen würde, wer Zeit und Lust hat, da ein bisschen intensiver reinzusteigen, weil das halt wirklich auch spannende Themen sind über die Microsoft Welt hinaus, beziehungsweise Insights da reingeben, wie auch Microsoft intern tickt. Und da gibt es eine Session zum Beispiel zu Azure Linux, also dem von Microsoft entwickelten Linux, was sie verwenden für Azure Kubernetes Service. Super spannendes Thema, um auch wirklich mal zu sehen, Microsoft baut mittlerweile an Linux sehr intensiv mit, weil es als Kern der eigenen Infrastruktur genutzt wird. Auf jeden Fall spannend, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Microsoft da auch intern agiert. Und ansonsten eine weitere Session, die auf jeden Fall auch eine Empfehlung ist, ist Azure Innovations mit Mark Rosinovich. Grundsätzlich, wenn ihr Sessions seht, wo Speaker Mark Rosinovich ist, auf jeden Fall mal reinschauen. Großartiger Speaker, der wirklich von Anfang an bei Azure auch dabei war und der als einer der ersten diese Infrastruktur mit aufgebaut hat und seitdem das Ganze mit betreut als einer der obersten Manager bei Microsoft, und der hat halt super spannende Insights. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, solche Sessions euch anzugucken, vielleicht irgendwann mal live, das ist natürlich noch spannender, aber schaut euch auf jeden Fall da das Recording an. Auch den Link packen wir euch unten in die Shownotes rein.
Ich bin auch absolutes Fangirl von Mark Rosinovich. Also jemand, der so hoch im Management ist, der so viel tief technische Ahnung hat. Außerdem sieht er aus, als wäre der in den Jungbrunnen gefallen. Ich glaube, der Mann altert nicht. Also ich habe das Gefühl, der sieht seit 15 Jahren gleich muskelbepackt, makellose Haut, der ist 2 Meter irgendwas groß. Also cooler Typ.
Ansonsten würde ich sagen, es gibt noch so ein paar Themen, und ich glaube, das würde für die heutige Folge zu weit gehen, aber vielleicht sollten wir das mal in einer dedizierten Folge machen. Also was passiert rund um .NET, C#, also das Microsoft Developer Ecosystem. Da würde ich jetzt ungern noch im Detail drauf eingehen, weil ich glaube, wir sind jetzt gleich schon wieder bei der halben Stunde angekommen. Lass uns da vielleicht noch mal eine separate Folge machen und einfach noch mal zusammenfassen, was gerade in diesem Ökosystem in den letzten Monaten passiert ist und was da jetzt auch auf der Build Neues vorgestellt wurde.
Auf jeden Fall. 2 Sessions, die ich noch empfehlen würde, wenn ihr noch nicht genug Copilot gehört habt, dann schaut euch auf jeden Fall die Keynotes an, also Microsoft Build Opening und The Era of AI Copilot. Das sind so 2 Keynotes, wenn man sich sagt, ich habe jetzt nicht Zeit für diese komplette Konferenz mir irgendwie nachzugucken, dann würde ich zumindest diese beiden mir anschauen, und wer ein bisschen Spaß haben will, 2. Speaker-Empfehlung neben Mark Rosinovich ist eigentlich immer Scott Hanselman, der bestimmt auch vielen in der Branche ein Begriff ist. Der hat auch 2 coole Sessions gemacht, der heißt Developer Joy with Scott Hanselman and Friends. Und es gibt eine Session, die das alles verbindet, das heißt nämlich Scott and Mark Learn to Code, wo Scott Hanselman und Mark Rosinovich gemeinsam nochmal von Null an Coden lernen in der aktuellen Welt. Beide Sessions, auch die mit viel Humor, aber trotzdem coolen Insights gemacht sind, kann man auch bedenkenlos empfehlen.
Und wahrscheinlich mit Copilot.
Wahrscheinlich. So, Malte, ich hole mir jetzt kommende Woche dann, oder beziehungsweise diese Woche, hole ich jetzt alle Sessions nach, die ich verpasst habe. Denn ich habe auch noch nicht so irre viele geschaut, also die, wo wir gerade die Empfehlung abgegeben haben, die habe ich tatsächlich geguckt. Aber ich habe noch eine ganze lange Liste, auch noch von der Google I.O. Jetzt kommt heute Abend noch die Apple WWDC. Und ich mache mir jetzt einfach hier meine eigene kleine Konferenz zu Hause. Und ich schmeiß mir die Sessions am Fernseher jetzt diese Woche. Ich habe nicht so viele Termine. Und ich hole mir einfach so ein bisschen Konferenzfeeling nach Hause. Und dafür werde ich auch irgendwie gucken, dass ich alle Fenster abdunkel, damit hier kein natürliches Licht reinfällt, damit ich das echte Konferenzfeeling auch habe. Die Klimaanlage aufdrehe, dass es drinnen viel zu kalt ist und man drinnen einen Pulli braucht, obwohl es draußen 30 Grad sind. Das sind so meine Erinnerungen immer an.
Man merkt, du vermisst amerikanische Tech-Konferenzen, ja. Fensterlose Räume und 19 Grad Celsius dauerhaft.
Ich druck mir auch so eine alberne Plastikkarte aus, wo dann noch nur von einer Seite mein Name draufsteht, die hänge ich mir um, sodass immer, wenn man diese flippt, dann weiß man nicht mehr, wo der Name draufsteht. Oder so einen wässrigen, aufgebrühten Kaffee aus so großen Pumpkaraffen. Da werde ich auf jeden Fall... Ich bestelle mir mittelgutes Catering, damit ich so das richtige Konferenzfeeling habe.
Also man merkt, nächste Woche kommt bei Robin Manuel vorbei, da gibt es eine Tech-Konferenz mit echtem US-Tech-Feeling. Ansonsten die Empfehlung, falls ihr mal die Gelegenheit habt, einmal im Leben zu so einer Tech-Konferenz in die USA zu fliegen, tut's euch an, es ist auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung, aber inhaltlich kriegt ihr zu Hause mit den Recordings definitiv genauso viel mit.
Dann, bevor wir die Folge beenden, ist auch eine kleine Überraschung für dich, Malte, weil ich habe es mir gerade ganz spontan überlegt. Würde ich gerne eine kleine Aktion für unsere Hörerinnen und Hörer überlegen. Und zwar haben wir so oft Copilot diese Folge gesagt, dass alle, die mir per E-Mail nennen können, wie oft wir dieses Wort gesagt haben, die bekommen von uns eine Tasse zugeschickt im To-Do-Cast-Branding.
Jetzt natürlich die Herausforderung, dass wir uns nochmal hinsetzen müssen und zählen müssen, wie oft wir Copilot sagen, damit wir nachher auch wissen, wie oft Copilot in dieser Folge vorkam.
Ja, zählt übrigens für die ganze Folge, also von vorne bis hinten, wie oft haben wir das Wort gesagt.
Wunderbar. Damit bedanken wir uns dafür, dass ihr uns weiterhin treu seid, dass ihr euch auch diese Folge bis zum Ende angehört habt und freuen uns darauf, dass ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid. Und vergesst nicht, wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Bewertungen, könnt ihr machen bei Apple Podcast und Spotify und lasst auch gerne ein paar Euro für einen Kaffee da. Unten habt ihr den Buy Me a Coffee Link. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr.
Total, wenn ihr sagt, ey, das war cool, dass sie da die ganzen News zusammengetragen haben oder es ist ein lustiger Podcast. Wir freuen uns jedes Mal wie kleine Kinder, wenn eine E-Mail reinflattert und jemand sagt, hey, guck mal, da hat euch jemand 2, 3 Kaffee spendiert. Das ist immer ein sehr, sehr großes Lob.
Ansonsten habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit und schreibt viel Code basierend auf Copilot und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ich freue mich, bis bald. Ciao.